Das Jahr 2020 ist jetzt fast vorbei. Ich weiß nicht, wie es euch in diesem Jahr ergangen ist, aber ich finde, es war ein Jahr voller Gegensätze. Es war ein seltsames Jahr. Es war ein Jahr, in dem so einige Dinge irgendwie nicht so ganz zusammengepasst haben. Klar, die Corona-Krise hat uns hart getroffen und uns vielleicht auch dann und wann mal beinahe verzweifeln lassen. Da gab's den Frust, dass wir uns nicht wirklich sehen können, aber gleichzeitig auch die Freude, dass wir trotzdem Gottesdienste feiern dürfen. Vielleicht lebt ihr in den letzten Monaten auch inmitten dieses Spannungsfeldes zwischen Angst vor der Krankheit und dem Vertrauen auf Gott. Vielleicht geht's euch auch in anderen Bereichen eures Lebens so. Möglicherweise habt ihr Sorgen um euren Job. Ist in diesem Jahr gar nichts so Besonderes. Oder ihr musstet feststellen, dass ihr euren Freunden nicht so wichtig seid, wie sie euch. Vielleicht kämpft ihr um eine Ehe oder um andere Beziehungen. Vielleicht kämpft ihr darum, dass sie bestehen bleiben und nicht zerstört werden. Vielleicht habt ihr dabei Hoffnung für die Zukunft, während ihr gleichzeitig hoffnungslos seid. Ihr habt großen Glauben, während ihr euch gleichzeitig vor lauter Verzweiflung am liebsten in eine dunkle Ecke verkriechen möchtet. Vielleicht erging es euch im vergangenen Jahr ab und zu so. Mir jedenfalls schon. Da ist großes Gottvertrauen, während gleichzeitig alle Hoffnung verloren zu gehen scheint. Heute sehen wir uns gemeinsam einen Bibeltext an, der letztlich genau diese Spannung zum Ausdruck bringt. Und wir tun das, indem wir uns zum Ende des Jahres noch einmal den Kontext unserer Jahreslosung ansehen. Zur Erinnerung, ich weiß, das ist lang her, Jahreslosung steht in Markus 9, Vers 24 und lautet: Ich glaube, hilft meinem Unglauben. Und ich denke, wenn wir ganz ehrlich zu uns selbst sind, dann können wir hin und wieder genau dasselbe sagen. Wir glauben, aber manchmal haben wir mit Unglauben zu kämpfen. Aber lasst uns vorne anfangen und zunächst mal Markus 9, die Verse 14 bis 19 lesen. Also Markus 9, die Verse 14 bis 19. Und sie kamen zu den Jüngern und sahen eine große Menge um sie herum und Schriftgelehrte, die mit ihnen stritten. Und sobald die Menge ihn sah, entsetzten sich alle, liefen herbei und grüßten ihn. Und er fragte sie: Was streitet ihr mit ihnen? Einer aber aus der Menge antwortete: Meister, ich habe meinen Sohn hergebracht zu dir. Der hat einen sprachlosen Geist. Und wo er ihn erwischt, reißt er ihn. Und er hat Schaum vor dem Mund und knirscht mit den Zähnen und wird starr. Und ich habe mit deinen Jüngern geredet, dass sie ihn austreiben sollen. Und sie konnten's nicht. Er aber antwortete ihnen und sprach: O du ungläubiges Geschlecht, wie lange soll ich bei euch sein? Wie lange soll ich euch ertragen? Bringt ihn her zu mir. Vor dieser Begegnung hatte Jesus die drei Jünger Petrus, Jakobus und Johannes auf den Berg der Verklärung mitgenommen. Es war dieses Ereignis, bei dem Elia und Mose erschienen und Jesu Herrlichkeit offenbar wurde. Als Jesus nun mit seinen drei Jüngern den Berg wieder hinunterstieg, kamen sie zu den restlichen Jüngern, die erfolglos versuchten, einen bösen Geist aus einem Jungen auszutreiben. Außerdem hatten sich dort viele Menschen versammelt, die gespannt zusahen, was die Jünger dort so taten. Ebenso waren einige Schriftgelehrte dazugekommen und hatten die Jünger in einen Streit verwickelt. Und in diesem Moment kam Jesus mit seinen drei Jüngern dazu und er fragte, worum es bei diesem Streit ging. Was streitet ihr mit ihnen? Eine klare Frage. Und wie reagierten die Beteiligten? Nun, die Jünger schwiegen. Die Schriftgelehrten schwiegen. Und auch die Menge schwieg. Letztlich war es der Vater des Jungen, der antwortete. Die Schriftgelehrten wollten sich vielleicht nicht mit Jesus anlegen, weil sie Gefahr liefen, mal wieder in ihre Schranken verwiesen zu werden. Die Jünger dagegen schwiegen vielleicht, weil ihnen ihr erfolgloser Versuch, den bösen Geist auszutreiben, vielleicht irgendwie ein bisschen peinlich war. Und die Menge, die wollte wohl lieber unauffällig gaffen. Also meldete sich der Vater zu Wort und er erklärte die Situation. Er mag sich schlecht gefühlt haben, weil es ja letztlich war, der die ganze Situation verursacht hatte. Aber er wollte Hilfe haben. Er brauchte Hilfe. Und deshalb hatte er all das angestoßen. Aber worum ging es bei dem Streit denn jetzt? Ehrlich gesagt, ich muss sagen, wir wissen es nicht. Wir wissen nur, dass sie stritten. Es ist aber eigentlich irgendwie doch ein bisschen anzunehmen, dass die Schriftgelehrten die Jünger für ihren gescheiterten Austreibungsversuch verspotteten. Und dass sie jetzt die Gelegenheit nutzten, um die Jünger Jesu in Verruf zu bringen. Könnte ich mir zumindest vorstellen. Jedenfalls erfahren wir, dass der Vater seinen Sohn eigentlich zu Jesus bringen wollte. Aber da Jesus nicht da war, waren seine Jünger für ihn eingesprungen. Wir wissen nicht, ob der Mann in seiner Verzweiflung die Jünger gefragt hat oder ob die Jünger sich von sich aus angeboten haben. Jedenfalls wollten sie nun diesen bösen Geist austreiben. Sie wollten helfen. Ich glaube übrigens nicht, dass ihre Einstellung war, ja klar, wir können es ja mal versuchen, vielleicht kriegen wir da ein bisschen was hin. Später fragten sie Jesus schließlich, warum sie es nicht tun konnten. Das deutet darauf hin, dass sie eigentlich überzeugt davon waren, dass sie es hätten tun können. Und es zeigt, dass sie überrascht waren, als sie es nicht schafften. Eigentlich hätten sie diesen bösen Geist austreiben können müssen, war ihnen klar. Und es gab einen Grund dafür, warum es ihnen klar war. Schon in Markus 3, Vers 15 lesen wir, als Jesus seine Jünger auswählte, dass sie Vollmacht hätten, die bösen Geister auszutreiben. Und in Markus 6 sehen wir, wie Jesus die 12 aussandte, um zu predigen und böse Geister auszutreiben. Es ist also verständlich, dass sie davon ausgingen, diesem Vater und seinem Sohn helfen zu können. Es war nicht ein übermütiger Versuch, irgendetwas hinzukriegen, was sie eigentlich gar nicht können. Nein, sie wollten etwas tun, was sie eigentlich konnten. Aber Jesu Reaktion darauf ist interessant. Wir lesen sie in Markus 9, Vers 19. Dort steht, O du ungläubiges Geschlecht, wie lange soll ich bei euch sein? Wie lange soll ich euch ertragen? O du ungläubiges Geschlecht. Oder etwas anders übersetzt, O du ungläubige Generation. Wen genau meint Jesus hier? Die Jünger? Die Schriftgelehrten, die Menge, den Vater, sie alle? Das ist schwer zu sagen. Aber es ergibt Sinn, dass zumindest die Jünger eingeschlossen waren. An sie wandte sich Jesus ja später noch einmal ganz persönlich. Aber auch die Schriftgelehrten wird er gemeint haben. Sie waren schließlich die größten Widersacher in dieser Menge. Sie waren diejenigen, die hätten glauben sollen, sich aber weigerten, die Wahrheit zu sehen. Und letztlich war es das ganze Volk, das Jesu Botschaft nicht wirklich verstand und ihn ablehnte. Es scheint, dass Jesus ein wenig frustriert war und sich fragte, wann die Leute denn endlich verstehen würden, was wirklich wichtig ist. Wie lange soll ich bei euch sein? Wie lange soll ich euch ertragen? Es klingt nach einer ganzen Menge Frust. Jesus war enttäuscht von dem Unglauben, der ihn umgab. Nach all den Wundern, nach all den Zeichen, die bestätigten, dass Jesus der Messias ist, weigerten sich die Menschen immer noch an ihn zu glauben. An der Stelle müssen wir einmal innehalten und uns fragen, wie das denn eigentlich bei uns heute aussieht. Die Zeiten haben sich seitdem nicht wirklich geändert, oder? Diese Möglichkeit, aus der Dunkelheit ins Licht zu kommen, ist eine Realität, die es immer noch gibt. Es ist diese Möglichkeit, die es immer noch gibt, und die Beweise dafür sind überall zu finden. Aber so viele Menschen weigern sich, an Jesus als den Retter zu glauben. Als den Retter, der in die Welt kam, um die Menschheit zu retten. Wenn wir uns umsehen, dann können wir leicht erkennen, dass wir ebenfalls in einer ungläubigen Generation leben. Eine Generation im biblischen Sinne umfasste typischerweise so ungefähr 40 Jahre. Wenn wir in der Geschichte 40 Jahre zurückgehen, dann landen wir in den 80er Jahren. Einige von uns haben in den 80ern ja bereits gelebt und sie könnten jetzt erzählen, wie sehr sich die Gesellschaft in den letzten 40 Jahren verändert hat und in welche Richtung. Man muss sich nur die Fernsehsendungen der 80er Jahre ansehen, um ein Bild von der Abwärtsspirale zu bekommen, die die Menschheit seitdem genommen hat. In den 80er Jahren waren die Geschäfte am Sonntag geschlossen, die Menschen waren bescheidener, es gab einen höheren moralischen Standard, die Musik war sauberer und mehr Menschen gingen in den Gottesdienst. Zumindest ist das so mein Eindruck. Das soll jetzt nicht heißen, dass damals alles gut und nichts Sündhaftes zu finden war. Absolut nicht. Ich bin mir sicher, dass es damals genügend Lügner, Betrüger und kaputte Familien gab. Aber es braucht nicht viel, um zu erkennen, wie weit die Menschheit seitdem noch zusätzlich gefallen ist. Und somit ist es deutlich, dass auch wir in einer ungläubigen Generation leben. Aber machen wir weiter. Denn jetzt geht der Fokus weg von der ganzen Menge und hin zu einem einzelnen Mann. Und wir lesen in Markus 9 in den Versen 20 bis 24. Und sie brachten ihn, also den Jungen, zu ihm. Und sogleich, als ihn der Geist sah, riss er ihn. Und er fiel auf die Erde, wälzte sich und hatte Schaum vor dem Mund. Und Jesus fragte seinen Vater, wie lange ist's, dass ihm das widerfährt? Er sprach, von Kind auf. Und oft hat er ihn ins Feuer und ins Wasser geworfen, dass er ihn umbrächte. Wenn du aber etwas kannst, so erbarme dich unser und hilf uns. Jesus aber sprach zu ihm, du sagst, wenn du kannst. Alle Dinge sind möglich, dem, der da glaubt. Sogleich schrie der Vater des Kindes, ich glaube, hilf meinem Unglauben. Wer könnte es dem Mann verübeln, dass er das sagte? Sein Sohn war schon seit vielen Jahren in diesem Zustand. Vielleicht war er von Arzt zu Arzt gezogen und hatte vergeblich nach Heilung gesucht. Er brachte den Jungen zu Jesu Jüngern, die ihm eigentlich helfen können sollten. Aber sie konnten ihm nicht helfen. Es war pure Verzweiflung. Offensichtlich hatte der Mann davon gehört, dass Jesus Menschen heilen konnte. Also hatte er ein gewisses Maß an Glauben. Zumindest für die letzte Hoffnung. Denn was konnte er noch verlieren? Wenn du aber etwas kannst, so erbarme dich unser und hilf uns. Wenn du etwas kannst. Das ist nur ein ganz, 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 ganz kleines bisschen Glauben. Ein ganz kleines bisschen Glauben, der in den Worten des Vaters zu finden ist. Es ist eine kleine Hoffnung, die er hatte. Aber so klein diese Hoffnung auch war, der Glaube war da. Hätte er keinen Glauben gehabt, hätte er sich nicht die Mühe gemacht, zu Jesus zu gehen. Er glaubte wirklich. Ein bisschen. Trotzdem wies Jesus ihn zurecht. Wenn du Glauben hast, alle Dinge sind möglich dem, der da glaubt. Es ist ein Tadel. Ein Tadel, den Jesus an diesen Mann richtet. Ja, er glaubte. Aber er sollte es lernen, sich wirklich hundertprozentig auf Gott zu verlassen. Und so kommen wir zu dieser verzweifelten Reaktion des Vaters. Ich glaube, hilf meinem Unglauben. Wir sehen hier wirklich die Verzweiflung des Mannes. Ich glaube nicht, dass er in Bezug auf seinen Glauben log. Er glaubte wirklich. Aber er gab auch zu, dass es ihm schwer fiel zu glauben. Doch er gab nicht nur zu, dass es ihm schwer fiel, sondern er machte auch den richtigen Schritt. Er bat Jesus darum, ihm zu helfen, seinen Unglauben zu überwinden. Und das ist ganz wichtig. Denn das ist es, was wir auch tun müssen. Wenn wir in irgendeinem Bereich einen Mangel an Glauben haben, dann ist die Chance groß, dass uns Jesus genau in diesem Bereich herausfordern wird. In unserer Demut müssen wir unseren Unglauben erkennen und wir müssen Jesus bitten, uns zu helfen, diesen Unglauben zu überwinden. Obwohl der Unglaube dieses Mannes verständlich ist, will ich ihn trotzdem mit dem Bericht über diese blutflüssige Frau vergleichen. Das hatte sich nur wenig früher ereignet. Jesus war damals gerade unterwegs, um die Tochter des Jairus zu heilen. Eine große Menschenmenge begleitete ihn und drängte sich um ihn herum. Und da kam die Frau. In Markus 5, Vers 25 bis 29 lesen wir dann: Und da war eine Frau, die hatte den Blutfluss seit 12 Jahren und hatte viel erlitten von vielen Ärzten und all ihr Gut dafür aufgewandt. Und es hatte ihr nichts geholfen, sondern es war noch schlimmer mit ihr geworden. Als die nun von Jesus hörte, kam sie in der Menge von hinten heran und berührte sein Gewand. Denn sie sagte sich, wenn ich nur seine Kleider berühren könnte, so würde ich gesund. Und sogleich versiegte die Quelle ihres Blutes und sie spürte es am Leibe, dass sie von ihrer Plage geheilt war. Jesus spürte dabei, dass eine Kraft von ihm ausging, dass ihn eine Kraft verlassen hatte. Und daher blieb er stehen und forderte die Frau auf, zu ihm zu kommen. Nachdem sie es getan hatte, sprach Jesus über ihren Glauben. Und in Markus 5, Vers 34 sagte er dann zu ihr: Meine Tochter, dein Glaube hat dich gesund gemacht. Geh hin in Frieden und sei gesund von deiner Plage. So sieht großer Glaube aus. Wir haben hier diesen Vater mit seinem kleinen Glauben. Wie gesagt, da war Glaube da. Und wir haben diese Frau mit ihrem großen Glauben. Wie der Mann, dessen Sohn jahrelang gequält wurde und keine Erleichterung erfuhr, hatte auch diese Frau jahrelang gelitten. Sie war auch von Arzt zu Arzt gegangen und fand keine Hilfe. Sie hatte allen Grund daran zu verzweifeln. Und sie hatte auch allen Grund daran zu zweifeln, dass eine Heilung möglich wäre. Dennoch hatte sie Glauben an Jesus. Und deshalb lobte Jesus ihren Glauben. Und das ist auch der Grund dafür, warum Jesus den Glauben des Vaters herausforderte. Ja, Jesus verstand den Vater. Und er sah seinen kleinen Glauben. Aber er musste ihn dennoch ein bisschen kitzeln, damit der Vater wirklich verstand, wie es um seinen Glauben stand. Und es funktionierte. Der Vater verstand seinen Glauben. Er erkannte seinen Glauben. Aber er sah auch seinen Unglauben, sein Zweifeln und verstand deshalb, an wen er sich mit seinem Unglauben wenden musste. Was ist mit uns? Vielleicht haben wir auch schon einmal gesagt, was der Vater gesagt hat. Ich glaube, hilf meinem Unglauben. Vielleicht auch nicht. Aber wir wissen, dass wir, obwohl wir glauben, dennoch immer wieder mit Unglauben zu kämpfen haben, mit Zweifeln. Wir glauben an die Macht Jesu und doch sind wir immer mal wieder ein bisschen unsicher. Und manchmal kommt unser Mangel an Glauben erst zum Vorschein, wenn wir davon überrascht sind, dass Gott eingreift und in unserem Leben handelt. Kennt ihr das? Dass ihr betet und überrascht seid, wenn was passiert? In Markus 11 wird uns eine interessante Begebenheit erzählt. Wir lesen in Markus 11 ab Vers 20: Und als sie am Morgen an dem Feigenbaum vorbeigingen, sahen sie, dass er verdorrt war bis zur Wurzel. Und Petrus dachte daran und sprach zu ihm: Rabbi, sieh, der Feigenbaum, den du verflucht hast, ist verdorrt. Und Jesus antwortete und sprach zu ihnen: Habt Glauben an Gott. Wahrlich, ich sage euch, wer zu diesem Berge spräch, heb dich und wirf dich ins Meer, und zweifelte nicht in seinem Herzen, sondern glaubte, dass geschehen werde, was er sagt, so wird's ihm geschehen. Darum sage ich euch, alles, was ihr bittet in eurem Gebet, glaubt nur, dass ihr es empfangt, so wird's euch zuteil werden. Jesus sprach hier Petrus Verwunderung darüber an, was mit dem Feigenbaum geschehen war. Jesus hatte den Baum am Tag zuvor verflucht, und als sie nun wieder an ihm vorbeikamen, sah Petrus den mittlerweile verdorrten Baum, erinnerte sich an den Vortag und wies Jesus darauf hin. Und Jesu Antwort lautet im Grunde: Na und? Warum überrascht dich das? Wo ist dein Glaube? Ich hab doch gebetet. Wir wissen, dass Petrus an die Macht Jesu glaubte. Er hatte gesehen, wie er wunderbare Dinge tat. Und trotzdem war er manchmal überrascht von dem, was geschah. Warst du schon mal überrascht von dem, was Gott tut? Wir sollten staunen, weil er auf wunderbare und wundersame Art und Weise wirkt. Aber wenn Gott wirkt, dann sollte uns das nicht überraschen. Wenn wir glauben, dass er mehr tun kann als alles, was wir erbitten oder uns vorstellen können, warum sind wir dann überrascht, wenn er es tut? Dieses Prinzip kann in unserem Gebetsleben gesehen werden. Wir glauben, also beten wir. Wenn wir nicht glauben würden, dann bräuchten wir auch nicht beten. Also wir glauben und deshalb beten wir. Und trotzdem haben wir oft Zweifel, dass das, worum wir bitten, wirklich geschehen kann. Überrascht es dich manchmal, wenn das, wofür du betest, eintrittst? Unsere Überraschung, wenn Gott etwas tut, oder unsere Überraschung, wenn er Gebete erhört, deutet auf einen Mangel an Glauben hin. Wir haben Glauben, darum beten wir ja. Aber wir haben auch Unglauben und deshalb sind wir überrascht. Jesus sprach davon, dass die Jünger in der Lage wären, Berge ins Meer zu stürzen, wenn sie nur glaubten, dass es geschieht. Berge ins Meer stürzen? Wir wissen, das wird spritzen. Aber ist das ernst gemeint, was Jesus hier sagt? Tatsächlich war das vermutlich in erster Linie nicht wörtlich gemeint. Das soll nicht heißen, dass das mit dem richtigen Glauben nicht möglich wäre. Allerdings muss ich zugeben, soweit ich weiß, wurden noch keine Berge ausgerissen und ins Meer gestürzt. Das bedeutet also entweder, dass noch nie jemand genügend Glauben hatte, oder dass es nie jemand gebetet hat, oder dass Jesus hier im übertragenen Sinne sprach. Und trotzdem gibt es Berichte von ganz ähnlichen Begebenheiten. Eine Gemeinde in den USA hatte ein neues Gemeindezentrum gebaut. Plötzlich kam der Staat an und sagte: Ihr müsst aber auch noch so und so viele Parkplätze haben, sonst dürft ihr das Gebäude nicht einweihen. Aber unmittelbar hinter dem Haus war ein Berg. Und das machte es unmöglich, so viele Parkplätze bereitzustellen. Am folgenden Sonntag predigte der Prediger daraufhin über Berge versetzenden Glauben. Und er sagte: Jeder, der das glaubt, soll am Mittwochabend zum Gebet erscheinen. Wir wollen Gott bitten, diesen Berg wegzunehmen. Am Mittwoch beteten sie. Am Donnerstagmorgen rief eine Telefongesellschaft an und fragte: Wir haben ein großes Moorgebiet gekauft, um darauf eine Fabrik zu bauen. Aber vorher müssen wir das Moor auffüllen. Nun, Jetzt haben Wissenschaftler entdeckt, dass der Berg hinter ihrem Haus genau das richtige Material wäre. Können wir diesen Berg abtragen? Der Pastor antwortete natürlich mit, na ja, meinetwegen, wenn es sein muss. Nein, er war begeistert. Ja, natürlich. Und innerhalb eines Monats war der Berg weg. Die Firma zahlte dafür und ebnete auch noch direkt den Parkplatz ein. Berge versetzen der Glaube. Das geht. Ich bezweifle, dass Gott unser Gebet erhören würde, wenn wir einen Berg ins Meer werfen wollen, um einfach mal auszuprobieren, ob das geht. Wenn ich mich jetzt vor den hohen Staufen stellen würde und beten würde, Gott, du hast versprochen, dass das geht, jetzt mach mal, dass der Berg da weggeht. Nein, das würde ganz sicher nicht funktionieren. Aber wenn wir auf etwas stoßen, das der Erfüllung von Gottes Absichten im Weg steht, dann sollen wir in dem Glauben beten, dass Gott hilft. Selbst dann, wenn es ein großer Berg ist. Aber zurück zu unserem Text. Wir lesen in Markus 9, Vers 25 bis 29. Als nun Jesus sah, dass das Volk herbeilief, bedrohte er den unreinen Geist und sprach zu ihm, du sprachloser und tauber Geist, ich gebiete dir, fahre von ihm aus und fahre nicht mehr in ihn hinein. Da schrie er und riss ihn sehr und fuhr aus. Und der Knabe lag da wie tot, so dass die Menge sagte, er ist tot. Jesus aber ergriff ihn bei der Hand und richtete ihn auf, und er stand auf. Und als er heimkam, fragten ihn seine Jünger für sich allein, warum konnten wir ihn nicht austreiben? Und er sprach, diese Art kann durch nichts ausfahren als durch Beten. Hier sehen wir Gottes Barmherzigkeit wirken. Obwohl der Vater mit seinem Unglauben zu kämpfen hatte, hatte Jesus Mitleid mit dem Jungen und seiner Familie und befreite ihn von seinen Qualen. Dasselbe macht Gott auch mit uns. Selbst wenn wir Zweifel haben, gibt es immer wieder Zeiten, in denen Gott unsere Gebete erhört. Gott offenbart sich uns immer wieder, um uns zu helfen, unseren Unglauben zu überwinden und den Glauben zu stärken. Und in seiner Barmherzigkeit gebraucht Gott uns auch dann, wenn wir mit Unglauben kämpfen, so wie er es mit seinen Jüngern tat. Denn auch die Jünger hatten mit Unglauben zu kämpfen. Auf ihre Frage nach dem Grund für ihr Scheitern antwortete Jesus, diese Art kann durch nichts ausfahren als durch Beten. Das lässt vermuten, dass ihr Problem Unwissenheit war, nicht ein Mangel an Glauben. Es scheint, als hätten sie gedacht, sie könnten es. Sie verstanden nur nicht, dass sie zuerst beten mussten. In Matthäus Bericht von demselben Ereignis sehen wir aber, dass das nicht der einzige Grund war. In Matthäus 17, Vers 19 bis 20 lesen wir, da traten seine Jünger zu ihm, als sie allein waren, und fragten, warum konnten wir ihn nicht austreiben? Er aber sprach zu ihnen, wegen eures Kleinglaubens. Denn wahrlich, ich sage euch, wenn ihr Glauben habt wie ein Senfkorn, so könnt ihr sagen zu diesem Berge, heb dich dorthin. So wird er sich heben und euch wird nichts unmöglich sein. Die Jünger hatten die Macht, böse Geister auszutreiben. Sie hatten es schon mal getan. Aber in diesem Fall konnten sie es nicht. Vielleicht waren sie zuvor noch nie mit dieser Art von Situation konfrontiert worden. Vielleicht hatten sie es versucht und als es nicht funktionierte, begannen sie zu zweifeln. Jesus sagte ihnen dann, dass es nur ein kleines bisschen Glauben braucht, um einen riesigen Berg zu versetzen. Wir dagegen gehen manchmal mit einer umgekehrten Denkweise an die Sache ran. Wir denken, es braucht einen ganz, ganz großen Glauben, einen Glauben von der Größe eines Berges, um ein Senfkorn zu bewegen. Aber es ist andersrum. Was denkst du, wenn du Jesus sagen hörst, dass für dich nichts unmöglich ist? Vielleicht denkst du, ja, er hat ja hier nur zu und von den Jüngern geredet. Das alles betrifft mich ja gar nicht und gilt dementsprechend auch nicht für mich. Wenn du so denkst, dann geh gedanklich nochmal zurück zu Markus 9, Vers 23. Da redete Jesus mit dem Vater des Jungen und er sagte, Du sagst, wenn du kannst. Alle Dinge sind möglich dem, der da glaubt. Er sagte das hier zu einem ganz normalen Menschen. Und deshalb bin ich mir sicher, dass diese Aussage ganz genauso auch für uns gilt. Glaube und Gebet sind nötig, um Großes zu vollbringen. Aber den Jüngern fehlten Glaube und Gebet. Sie wussten, dass sie Großes durch die Kraft Gottes vollbringen konnten. Aber ihnen fehlte der nötige Glaube und ihnen fehlte das Gebet, um die Kraft Gottes zu bekommen. Ein Organist saß an seiner Orgel und er bereitete sich darauf vor, den Gottesdienst mit Orgelmusik zu beginnen. Aber als er mit seinen Fingern die Tasten drückte, war kein Ton zu hören. Er wurde nervös. Und schon bald bemerkte der Pastor das auch. Da stand der Pastor schnell auf und begann zu beten. Während des Gebets bemerkte der Hausmeister, dass die Orgel nicht eingesteckt war. Also stand er auf, steckte die Orgel ein, schrieb einen Zettel und gab ihn dem Organisten. Und auf dem Zettel stand: Nach dem Gebet wird die Kraft wieder da sein. So läuft es bei uns auch manchmal. Nach dem Gebet ist die Kraft da. Ich kann glauben, dass Gott mir helfen wird, aber ich muss auch um Gottes Hilfe bitten. Und da den Jüngern die Macht gegeben worden war, böse Geister auszutreiben, dachten sie, dass sie nicht beten müssten. Vielleicht hatten sie zu viel Vertrauen in sich selbst. Es könnte auch sein, dass sie zu früh aufgegeben haben. Als ihr erster Versuch, den bösen Geist auszutreiben, nicht funktionierte, hatten sie nicht den Glauben, zu beten und es erneut zu versuchen. Doch alle Dinge sind möglich dem, der da glaubt. Wir lesen in unserem Text also etwas über eine ungläubige Generation. Wir lesen etwas über einen ungläubigen Vater, der aber trotzdem großen Glauben offenbarte. Und wir lesen etwas über Jünger, die noch sehr viel bezüglich ihres Glaubens lernen mussten. Aber wie sieht's bei uns aus? Hast du jemals für etwas gebetet und als es nicht eintrat, hast du aufgehört zu beten? Hast du zu schnell aufgegeben? Wie groß ist unser Glaube? Und wie groß sind unsere Gebete? Beten wir und glauben wir, dass das Unmögliche geschehen kann? Oder bitten wir nur um das, was realistisch erscheint? Wir glauben, aber gibt es Bereiche des Unglaubens, die wir uns ansehen müssen? Wenn das der Fall ist, dann sollten wir uns ein Beispiel an dem Vater in unserem Text nehmen. Wir müssen uns dann an Gott wenden und Gott im Gebet sagen: Ich glaube, hilf meinem Unglauben. Und wenn wir das tun, dann dürfen wir uns auf Gottes Wirken und auch auf versetzte Berge freuen. Amen.